Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++.
Liebe Funkamateure und DXer, wir heißen Sie wieder mal herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio DARC, dem spannenden Technikmagazin mit allerlei News aus der Funkwelt. Heute ist es die laufende Nummer 467, die wir für Sie zusammengestellt haben. Ich bin Cody Farrin und werde Sie durch das kommende Programm führen. Im Dezember 2023 ist die Weltfunkkonferenz in Dubai zu Ende gegangen. Dort ging es auch um mehrere Themenblöcke, die für den Amateurfunk von größter Wichtigkeit waren. So lag ein Antrag vor, die Benutzung des 23 cm Bandes in Zukunft einzuschränken. Dass es doch anders kam, das haben wir der fachlich fundierten Arbeit der Funkamateure und ihrer Arbeit in den ITU-Gremien zu verdanken. Daher hören Sie heute eine Themensendung, in welcher wir aus erster Hand von der Weltfunkkonferenz berichten. 23 cm gerettet, da kann man doch nur glücklich sein und Happy Music spielen. Und die kommt jetzt vom Altmeister des Easy Listening Sounds und das ist der unvergessene Hamburger Bandleader James Last.
Radio Communication Conference.
La Conferenza Mondiale di Radiocomunicazione.
The World Radio Communication Conference.
Conference Mondiale di Radiocomunicazione.
Die Weltfunkkonferenz 2023.
Mitte Dezember ging die Weltfunkkonferenz 2023 zu Ende, die dieses Mal in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfand. Die Internationale Fernmeldeunion oder ITU, die eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen darstellt, beruft alle 3 bis 4 Jahre diese Konferenz ein, um die Radio Regulations vorzuschreiben. Alles, was sendet, ist hierin geregelt, von der Festlegung der Funkdienste über Sendearten, Zuteilung von Frequenzbereichen bis hin zur Vorgehensweise bei Störungen. Und weil sich Funkwellen beharrlich weigerten und das auch immer tun werden, Ländergrenzen zu beachten, haben die Radio Regulations schon eine lange Geschichte. Denn es war sehr schnell klar, dass man sich hier länderübergreifend zusammensetzen und einigen muss. 1906 wurde der erste, damals sogenannte Weltfunkvertrag, unterzeichnet. Die Radio Regulations sind also ein völkerrechtlich bindender Vertrag, der aber deswegen die Souveränität der Staaten nicht außer Kraft setzt. Mit Verweis auf Artikel 4.4 kann jeder Staat von den Vereinbarungen abweichen, sofern dabei Störungen anderer Funkdienste ausgeschlossen sind. Die Weltfunkkonferenz oder kurz WRC ist eine Megakonferenz mit über 2000 Delegierten aus weit mehr als 100 Staaten. Dort hat jeder Staat eine Stimme und wird jeweils durch seine Fernmeldeverwaltung vertreten. Deutschland also durch die Bundesnetzagentur. Die Funkdienste selbst und damit auch der Amateurfunkdienst dürfen zwar auch teilnehmen, haben aber dort nur Beobachterstatus. Änderungen an den Radio Regulations werden über sogenannte Resolutionen formuliert, die bereits vor der Konferenz eingebracht und dort dann in Arbeitsgruppen diskutiert und gegebenenfalls verändert werden und dann dem Plenum der WRC zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Dort muss dann einstimmig entschieden werden. Kommt keine Einstimmigkeit zustande, ist die Resolution abgelehnt. In Konferenzsprache heißt das dann No Change. Durch den Zwang zur Einstimmigkeit hat damit jeder Staat, egal wie groß oder klein er ist, quasi ein Vetorecht. Damit es dabei nicht drüber und drunter geht, haben sich die Staaten zu regionalen Gruppen zusammengeschlossen, die vorab ihre Haltung abstimmen und dann gemeinsam votieren. In Europa übernimmt diese Rolle die CEPT, übersetzt die Europäische Konferenz der Verwaltungen für Post und Telekommunikation. Jeder Staat übernimmt die Radio Regulations in sein nationales Recht. In Deutschland geschieht das über die im § 89 des Telekommunikationsgesetzes verankerte Vollzugsordnung für den Funkdienst oder kurz VO-Funk. Das ist also die in Deutschland für den Amateurfunk bestimmende Regelung, wenn es um unsere Frequenzzuweisungen und die darin zulässigen Aussendungen geht. Über die Ergebnisse der WRC 2023 haben die Amateurfunkmedien und auch wir bei Radio DRC bereits berichtet. Wir wollen uns daher heute mal etwas Zeit nehmen, um abseits der Tagesaktualität etwas tiefer in diese Konferenz einzusteigen und zu erfahren, was die Ergebnisse speziell für den Amateurfunk bedeuten. Und da gibt es nichts Besseres, als mit jemandem zu sprechen, der selber dabei war und an den Diskussionen und Abstimmungen beteiligt war. Deswegen freue ich mich, Bernd Mischlewski, Delta Foxtrot 2 Zulu Charlie, zu begrüßen, den Referenten für Frequenzmanagement des DARC. Hallo Bernd.
Hallo Christian.
Bernd, das sicher wichtigste Thema für den Amateurfunk auf dieser Konferenz war der Tagesordnungspunkt 91b und der betraf das 23-Zentimeter-Band. Dort ging es um den Schutz der Space-to-Ground-Signale des Satellitennavigationsfunkdienstes in ITU-Sprache RNSS und hier speziell den Schutz des europäischen Galileo-Systems vor Störungen durch den Amateurfunkdienst. Dazu muss man wissen, dass der Amateurfunk auf 23 cm nur sekundären Status hat, die Navigationssatelliten hingegen primären Status und daher immer Vorrang. Und bei Navigationssatelliten führen Störungen des Downlink-Signals halt immer dazu, dass die Empfänger ihre Position nicht bestimmen können. Die Angelegenheit hatte bereits im Vorfeld für einige Aufregung gesorgt, spätestens nachdem bereits vor der Konferenz und damit vor einer internationalen Einigung Finnland und Österreich Maßnahmen beschlossen haben, die den Zugang der Funkamateure zum 23-Zentimeter-Band einschränken oder sogar verhindern. Bernd, kannst du uns kurz erklären, wie es überhaupt dazu kam, dass man auf einer WRC diskutiert, wie das Galileo-System vor dem Amateurfunk geschützt werden kann?
Das Thema 91b poppte während der WRC 2019 in Ägypten plötzlich auf und irgendwie hat man es geschafft, das Thema auch in die Tagesordnung der WRC 23 reinzubringen. Was war die Ursache? Bereits im Jahr 2014, also 5 Jahre vor der WRC 2019, gab es einen Störfall in Süddeutschland. Im Galileo Control Center in Oberpfaffenhofen hatte man einen E6-Empfänger betrieben, der durch ein Amateurfunkrelais, konkret war das DB0QI, gestört wurde. E6 ist ein neuer Service bei Galileo mit sehr hochpräzisen Ortmessungen. Und daraufhin hatte man sich, wie der Standardweg ist, an die Bundesnetzagentur gewandt, an den Störungsmessdienst. Relativ zeitnah konnte diese Störung beseitigt werden, indem man halt dieses Relais als Störer identifiziert hat und es dann abgeschaltet hat. Und damit war der Störfall erst einmal erledigt. Gleichwohl kam es dazu, dass Frankreich, was sich so ein bisschen als Protagonist des Galileo-Konsortiums sieht, dass Frankreich es wohl geschafft hat, das Thema trotzdem auf die Agenda für die WRC 23 zu bringen.
Delta Bravo 0 Quebec India, das ist hier vielleicht noch interessant, ist ein ATV-Relais, das Ausgaben auf mehreren Bändern hat. Von der Abschaltung war dabei die Ausgabe auf 23 cm betroffen, die auf 1291 MHz lief. Aber dass die WRC mit dem Thema befasst wurde, war ja nun wirklich überraschend, denn man hat es ja nicht einfach mit der Abschaltung belassen, oder?
Man hat natürlich sich überlegt, wie es zu den Störungen kommen konnte und was man technisch schon unternehmen konnte. Es gab da eine Zusammenarbeit mit der Universität der Bundeswehr in München, wo man im Labor diese Störsituation nachgestellt hat. Man hat dann festgestellt, dass die Störungen des E6-Empfangs bei Galileo vorrangig durch breitbandige Anwendungen erzeugt werden. Nicht durch Telegrafie, nicht durch SSB. Nach meiner Kenntnis hat man sogar mal bei SSB und CW, also bei schmalbandig, die Sendeleistung hochgedreht, bis man nicht mehr zur Verfügung hatte und hat dann bei dem Galileo-Empfänger keine Störung erzeugen können. Danach hatte man nicht damit gerechnet, dass das Thema auf WRC-Ebene adressiert wird, aber wie ich vorhin bereits ausgeführt habe, hat es dann Frankreich irgendwie doch geschafft und man hatte eben diese sogenannte Resolution 774 in Sharm el-Sheikh 2019 beschlossen.
Gut, dann hat man also auf der WRC 2019 diese Resolution beschlossen. Und wie ging es dann mit dem Thema weiter?
Das darf man sich jetzt nicht so vorstellen. Es gab auf der WRC 2019 eine Resolution, dann passiert 4 Jahre nichts und auf der WRC 2023 beginnt dann das große Fingerhakeln. Nein. In der Zwischenzeit, in den 4 Jahren, gab es entsprechende Arbeitskreise, sowohl auf ITU-Ebene als auch auf Z-Ebene, wo man sich auf ITU-Ebene 3x2 Wochen im Jahr in der Regel in Genf getroffen hat und den Auftrag aus dieser Resolution abgearbeitet hat. Man hat also dann quasi eine Aufstellung gefertigt, was gibt's weltweit für Amateurfunkanwendungen im 23-Zentimeter-Band, wie sind die regulatorischen Bedingungen und. Weil Europa dort ja auch auf der WRC als eigene Entity auftritt, als eigene Einheit, gab es im Prinzip das Gleiche auch nochmal auf ZEPT-Ebene. Um es mal auf den Punkt zu bringen, als deutscher Vertreter zu dem Thema war ich also im Schnitt 15 Wochen im Jahr unterwegs auf verschiedenen Gremien, um vor der eigentlichen WRC dort bereit, die entsprechenden Aufträge abzuarbeiten, die Papiere zu erarbeiten. Und es war immer klar, dass es Wunsch oder Ziel von Galileo, sprich also von Frankreich war, dass man eine feste Regelung verabschiedet, die den Amateurfunk in seiner Entfaltung auf 23 cm einschränkt. Wenig überraschenderweise konnte man sich, das kommt nämlich auch schon mal vor, in diesen Arbeitskreisen vor der WRC leider nicht einigen. Man brauchte dann also doch die Konferenz in Dubai.
Und das hatte ja nun wirklich Sprengkraft, denn wie du ja sagtest, ging es darum, dem Amateurfunk als Sekundärnutzer Beschränkungen aufzuerlegen, im schlimmsten Fall so weit, dass eine sinnvolle Nutzung des Bandes durch den Amateurfunk unmöglich wird. Und dass die finnische Fernmeldeverwaltung bereits im April 2020 mit dem Hinweis auf Galileo ihren Funkamateuren den freien Zugang zum 23-Zentimeter-Band untersagte, hat ja auch endgültig deutlich gemacht, wie viel hier auf dem Spiel stand. Das war also die Ausgangslage für die WRC 2023.
Ja, das war die Ausgangslage. Es sah also erstmal nicht danach aus, dass ein Kompromiss gefunden werden konnte. Die Existenz des 23 cm Amateurfunkbandes stand faktisch auf dem Spiel. Und was konnten die Funkamateure aus dieser schier aussichtslosen Situation machen? Wie ging es weiter im Frequenzabwehrkampf? Mit Kung-Fu und Kampfsport eher nicht. Das kommt jetzt aber erstmal musikalisch von Carl Douglas. Was auf der WRC geschah, davon gleich mehr, hier bei Radio DARC.
Everybody was Kung Fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit.
Hier ist Radio DARC und wir unterhalten uns gerade mit Bernd Mischlewski, Delta Foxtrot 2 Zulu Charlie, dem Referenten für Frequenzmanagement des DARC, über die vor kurzem zu Ende gegangene Weltfunkkonferenz und ihre Auswirkungen auf den Amateurfunk. Eben haben wir erfahren, wie kritisch die Ausgangslage beim Thema 23 cm Band war. Aber bevor wir mit diesem Thema weitermachen, zunächst eine andere Frage, Bernd. Wie sieht denn der Tag eines Delegierten auf so einer Konferenz eigentlich aus?
Ja, wie muss man sich so einen Tag in Dubai vorstellen? Ja, ich gehe morgens um 6, 7, 8, 9, je nachdem, wann der erste Workshop ist, raus aus dem Hotel, gehe 2 Kilometer durch die Stadt, dann in das Kongresszentrum und abends gegen 7 kommt man dann im Dunkeln wieder raus. Die eine Tochter von mir hat auf ein Bild geantwortet, was ich ihr nach 3 Wochen geschickt habe. Papa, du bist ja ganz blass und du bist schon 3 Wochen da. Ja, ich sehe ja auch unter der Woche kaum die Sonne. Ja, also es ist jetzt keine vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltung gewesen dort unten.
Und was passierte dann auf der Konferenz mit diesem Tagesordnungspunkt 9.1b zum 23 cm Band?
Es gibt dort Working Groups, es gibt Sub-Working Groups, die sich mit einem Themenkomplex oder einem Einzelthema beschäftigen. Zu der 23 cm Thema war es die Sub-Working Group 4b7, die 2, manchmal auch 3-mal am Tag getagt hat. Was man sich in etwa so vorstellen darf, dass man in 80 Minuten Meetings gewisse Eingabepapiere bearbeitet, die Verwaltungen, die einzelne Länder eingebracht haben, mit ihren Vorstellungen, wie es eine Lösung für die Problematik 23 cm RNSS geben könnte. Frankreich hat eine ganze Reihe Papiere eingebracht. China auch hat ein Papier eingebracht, Russland hat ein Papier eingebracht, interessanterweise aber mit dem Ziel, den Scope dieser Arbeitsgruppe aufzuweiten, auch auf RNSS Space to Space, was in dem Auftrag aus 2019 so gar nicht drin stand, oder auch mit ESSS Earth Exploration Services noch dazu zu nehmen. Das ist zum Glück durch den Vorsitzenden sehr schnell abgebügelt worden, weil es einfach nicht Teil des Auftrags ist. Wenn eine Administration den Auftrag erweitern muss oder möchte, dann muss sie sich halt irgendwelche Alliierte suchen, die dann dazu führen, dass man auch bei der nächsten WAC nochmal zu dem 23-Zentimeter-Thema sich zusammensetzt. Das ist jetzt hier glücklicherweise nicht so gekommen. Es gab also tägliche Meetings mit Hausaufgaben, dann hat jede Organisation, die da betroffen ist, mal wieder einen neuen Vorschlag gearbeitet. Es gab unendliche Diskussionen, manchmal um Kommata, um einzelne Begrifflichkeiten, die, weil das ja alles nicht Native Speaker sind, von jedem etwas anders interpretiert werden. Und das passierte nicht nur unter der Woche, auch am Wochenende. Es war aber jetzt nicht ersichtlich, dass man sich in Richtung auf einen Konsens hinbewegt. Also nach 2 Wochen waren wir noch quasi genauso weit wie am Anfang der WRC 23.
Na toll, das heißt, das Tauziehen, das es schon im Vorfeld der Konferenz in der CEPT gab, ging also auf der Konferenz weiter. Wie löst man so einen Knoten jetzt auf?
Da kommt jetzt der Vorsitzende ins Gespräch und auch sein Chef, also der Vorsitzende des Vorsitzenden, die dann sehr deutlich gemacht haben, allen Seiten, dass sie das jetzt nicht unendlich lang weiterfahren werden, sondern dass man Ende der nächsten Woche fertig sein muss. Und wenn man sich nicht einigt, dann wird gar nichts passieren. Das wiederum führte dann doch zu einem Anstieg an Kompromissbereitschaft bei einzelnen Beteiligten. Und plötzlich war beispielsweise Frankreich bereit, auch auf ZEP-Ebene, von dem Wunsch, dass man eine Vorgabe an alle beteiligten Verwaltungen macht, wie sie den Amateurfunk in 23 Zentimeter Band künftig organisieren müssen, dass man da absieht. Vorgabe bedeutet, das, was in dieser Empfehlung 2164, die man ja im Internet nachlesen kann, drinsteht, mit Leistungsbeschränkungen, Bandbreitebeschränkungen, Verschieben von bestimmten Subbändern, dass das jedes Land machen muss, unabhängig davon, ob es einen Störfall überhaupt hat mit dem Amateurfunk und Galileo oder auch nicht. Diese Vorgaben wurden durch Deutschland von vornherein nicht unterstützt, was nicht heißen soll, dass man hinterher sich in der ZEP-Entschließung da nicht doch auch dazu geäußert hat, positiv, um nicht alleine dazustehen. Diese Vorgaben waren aus Sicht Deutschlands einfach nicht notwendig, weil die deutsche Ansicht immer war, dass man so eine Art Baukasten hat mit verschiedenen Maßnahmen, aus denen sich die Administrationen bedienen können, wenn sie eben einen Störfall haben, aber nicht von vornherein alles machen müssen. Nachdem, wie erwähnt, der Vorsitzende dort zeitlich ein bisschen Druck gemacht hat und die Kompromissbereitschaft gestiegen ist, ist man also von dem Ziel einer eigenen Resolution oder einer Incorporation by Reference, was den Charakter einer Verpflichtung hat, abgerückt und hat sich auf eine Fußnote geeinigt, mit der letzten Endes alle Beteiligten leben können. In dieser Fußnote wird darauf hingewiesen, aus meiner Sicht auf Banalitäten. Wenn es einen Störfall gibt, muss der schnell geregelt werden durch die jeweilige Administration. Und es wird empfohlen, sich aus der Empfehlung 2164 zu bedienen zu Maßnahmen, wie man diesen Störfall zukünftig vermeiden kann.
Das Ergebnis dieser Konferenz ist also diese Empfehlung M2164, die Maßnahmen zur Störungsbeseitigung auflistet, die die Verwaltungen ergreifen können, wenn es tatsächlich zu einem Störfall kommt. Die ist in den Newsbeiträgen immer wieder genannt worden. Aber was steht denn in dieser Empfehlung nun tatsächlich drin?
Die Maßnahmen in der 2164, ich will sie jetzt hier nicht alle runterbeten, die wesentlichen sind beispielsweise ein Verschieben des Schmalbandbereiches von 1296 bis 1298 auf 1298 bis 1300. Aber ich hatte ja bereits erwähnt, der Schmalbandbereich ist sowieso nicht der Bereich, der größte Störer war. Es ist dort in bestimmten Frequenzbereichen von 1260 bis 1262 beispielsweise eine Leistungsbeschränkung vorgesehen auf 17 dB Watt. Es ist vorgesehen, dass man im Bereich 1240 bis 1256 MHz nur noch ein paar Milliwatt senden darf, was letzten Endes bedeutet, dass der Amateurfunk dort sinnvoll nicht mehr möglich ist. Also es gab jedenfalls, uns vor die Klammer zu ziehen, eine große Anzahl Einschränkungen für den Breitbandbereich, weniger für den Schmalbandbereich, der im Worst Case um 2 MHz nach oben wandern muss. Die EME-Funkamateure, die dürfen dann erst ab 15 Grad Elevation des Mondes mit 500 Watt senden und all solche Geschichten.
Also um es nochmal ganz klar zu sagen, das sind alles Maßnahmen, die eine Verwaltung dann anwenden kann, wenn sie konkret feststellt, dass die Galileo-Nutzung wegen der Aussendung von Funkamateuren eingeschränkt ist. Und es ist jeder Verwaltung überlassen, ob sie überhaupt von solchen Maßnahmen Gebrauch macht. Es gibt also keine Verpflichtung und schon gar keinen Aufruf, vorbeugend zu handeln, so wie das Finnland und Österreich ja getan haben.
Genau, so ist das Verständnis. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass Beteiligte davon ausgingen, dass das eine Verpflichtung ist. Nein, es ist alles optional. Die können auch gar nichts machen, die Verwaltung. Und um nochmal zurückzukommen zu der eigentlichen Arbeitsgruppe, hilfreich aus Sicht des Amateurfunks waren vor allem die USA, die von vornherein gesagt haben, sie werden keine Entscheidung unterstützen, die mit einer verpflichtenden Vorgabe für alle beteiligten Organisationen und Administrationen verbunden ist. Das gleiche gilt für die regionale Gruppe CITEL, die alle amerikanischen Verwaltungen in sich vereinigt. Die haben die gleiche Position vertreten, genauso wie Asien und Pazifik. Von daher war es also jetzt für die Galileo-Befürworter oder Galileo-Freunde von vornherein klar, sie werden ihre Maximalforderung so nicht durchbringen.
Was passiert denn jetzt mit den Einschränkungen für die finnischen und österreichischen Funkamateure?
Das hat ja so ein bisschen den Charakter von vorauseilendem Gehorsam oder sagen wir mal, ich bringe mich um, weil ich Angst vor dem Tod habe. Ich weiß nur aus Pausengesprächen, dass zumindest bei Österreich man dort nochmal auf den Regulierer zugehen wird, um dort eine für den Amateurfunk günstigere Lösung zu finden, gerade mit dieser Entscheidung der WRC 23 im Hintergrund, die ja, das habe ich noch nicht gesagt, von dem Galileo-Vertreter, der ja aufgrund seiner Funktion zwar nicht richtig was sagen darf, aber der dann trotzdem mal gefragt wird, unverbindlich, die von dem Galileo-Vertreter ja gut geheißen wurde. Und das ist ja dann ein gutes Argument, dann mal in Österreich oder auch in Finnland auf seinen Regulierer zuzugehen.
Gut, dann scheint bei diesem Thema 23 Zentimeter Band der Kelch am Ende nochmal an uns vorübergegangen zu sein. Aber das war ja zwar das prominenteste, aber nicht das einzige Thema auf der Weltfunkkonferenz, das den Amateurfunk und seine Zuweisungen betroffen hat. Was gibt es denn da sonst noch zu berichten?
Es gibt eine Reihe von Tagesordnungspunkten mit Amateurfunkbezug, beispielsweise Agenda-Item 9.1a, Space Weather Sensors, wo es zu klären galt, dass dort keine aktiven Anwendungen, die auch im Amateurfunkbereich denn senden werden, genehmigt werden. Das ganze Thema ist aber auch erstmal verschoben worden auf die WRC 27. Radar Sounders im Bereich 40 bis 50 MHz war ein Agendapunkt. Diese betreffen zwar nicht primär den Amateurfunk, weil das 50 MHz Band ja erst anfängt bei 50, aber es ist halt unmittelbar daran, da gibt es jetzt eine Regelung, dass diese Radar Sounders lediglich in den Polarregionen betrieben werden. Das dürfte also in der Praxis auch keine Störung geben. Breitbandanwendung auf 3 GHz und 10 GHz in der Region 2 wurden diskutiert. Auch dort sind wir aber nach den Diskussionen erstmal fein rausgekommen. Eine interessante Geschichte ist noch der sogenannte Mondfunk. Mittlerweile geht man ja dazu über, dass mit der Erforschung des Mondes dort auch eine Regelung für die Frequenznutzung getroffen werden muss. Und da war lange auch das 70 Zentimeter Amateurfunkband im Bereich der Frequenzen, für die man Regelungen für Mondfunk entwickeln wollte. Das hätte vielleicht die EME-Funkamateure gestört, aber nach langen Diskussionen hat man es geschafft, das auch erstmal vom Tisch zu bekommen und das 70 Zentimeter Band ist da nicht drin.
Sie hören Radio DARC. Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC, ist heute für uns im Gespräch mit Bernd Mischlewski, Delta Foxtrot 2 Zulu Charlie. Er war Delegierter auf der Weltfunkkonferenz in Dubai. Dort ging es auch um ein wichtiges Thema für den Amateurfunkdienst.
Nun hat ja der Amateurfunkdienst insofern eine besondere Situation, als dass es der einzige Funkdienst ist, hinter dem keine wirtschaftlichen oder Sicherheitsinteressen stehen, der also im Vergleich zu den anderen Funkdiensten eine viel schmalere Budgetbasis hat. Die Gremienarbeit der Funkamateure in CEPT und Weltfunkkonferenz erfolgt ehrenamtlich. Lediglich die Reisespesen werden von den Amateurfunkverbänden getragen. Wer hat denn außer dir noch speziell an dem 23-Zentimeter-Thema gearbeitet?
Man soll nicht übertreiben, aber wenn Barry Lewis G4SJH auf der IAU-Ebene nicht so viel Zeit und Energie in die Thematik gesteckt hätte, was die Ausarbeitung von Papieren angeht, was die Sammlung von Amateurfunkdaten weltweit angeht, was die Diskussion und Verhandlungen angeht, wäre das Ergebnis wahrscheinlich so gut nicht geworden. Ja, da gibt es überhaupt kein Vertun. Ohne Barry hätten wir das vielleicht in der Art und Weise nicht auf die Beine bekommen, auch weil er gerade in der Verhandlung mit Frankreich immer sehr zielgerichtet war und ist. Trotzdem man ja gegengesetzte Positionen zeitweise vertreten hat, es geschafft hat, da mit den Franzosen immer irgendwie einen Modus vivendi zu finden.
Nun ist ja der letzte Akt einer Weltfunkkonferenz immer die Verabschiedung der Tagesordnung der nächsten Weltfunkkonferenz, damit, wie du das am Beispiel des Galileo-Themas ja erläutert hast, in den folgenden Jahren die Meinungsbildung für diese Themen in den regionalen Zusammenschlüssen erfolgen kann. Was gibt es denn da im Hinblick auf den Amateurfunkdienst zu berichten?
Was es bei der nächsten WRC nicht geben wird, das sind Tagesordnungspunkte vergleichbar jetzt mit dem neuen 1B, 23 Zentimeter oder beispielsweise 2019 mit dem 6-Meter-Band, wo man weltweit eine Harmonisierung herbeigeführt hat, die bei uns in Deutschland ja das Ergebnis brachte, dass wir jetzt 2 Megahertz zur Verfügung haben. Grundsätzlich, und das hat man jetzt auch mit dem 23-Zentimeter-Band gesehen, wird es bei zukünftigen WRCs immer eher Abwehrgefechte geben des Amateurfunks gegenüber Frequenzhunger von irgendwelchen kommerziellen Anwendern. Und gerade in den Bändern, wo wir ja nur Secondary-Nutzer sind, werden wir solche Themen in der Zukunft sehen. Aber für die 2027er-Konferenz ist mir da noch nichts untergekommen. Das scheint dann doch mal ausnahmsweise ein bisschen Erholung im permanenten Abwehrkampf für unsere Frequenzen zu sein.
Es geht also um die Verteidigung unserer Zuweisungen. Denn das Feld des elektromagnetischen Spektrums ist aufgeteilt. Und wenn man als Funkdienst mehr Spektrum will, dann muss das, banal gesagt, einem anderen Funkdienst weggenommen werden. Aber wenn wir dich schon am Mikrofon haben, Bernd, dann sollten wir noch auf ein anderes Thema schauen, nämlich die Duldungsregelung für bestimmte Frequenzbereiche, die die Bundesnetzagentur den deutschen Funkamateuren gewährt und die kurz vor Weihnachten verlängert wurden, aber nicht wie bisher für ein ganzes Jahr. Was hat es denn damit auf sich?
Manchem mag aufgefallen sein, wenn man ins Amtsblatt 24 der Bundesnetzagentur schaut, wo eben diese Verlängerung kommuniziert wird, dass die alle am 24. Juni 2024 auslaufen. Der Hintergrund ist ein ganz banaler. Die neue Amateurfunkverordnung, die wurde ja im Juni 2023 verkündet und sie tritt ein Jahr später in Kraft. Das ist eben dieser 24. Juni. Da mag manch einen irritieren, dass dort auch die Regelungen für 50 MHz Klasse E nur bis 24. Juni befristet ist und für 70 MHz. Diese Regelung werden wir im Januar mit der Bundesnetzagentur noch nacharbeiten, denn diese beiden Punkte tauchen in der neuen Amateurfunkverordnung nicht als Dauerzustand auf.
Damit sind wir bei dem Ereignis, das den deutschen Funkamateuren in diesem Jahr ja noch bevorsteht. Denn pünktlich zur Ham Radio wird die neue Amateurfunkverordnung in Kraft treten, die ja neben der neuen Einsteigerklasse und den Regelungen zur Remote-Nutzung von Amateurfunkstellen auch einige dieser zeitlich befristeten Duldungen zu dauerhaften Regelungen macht. Kannst du uns nochmal zusammenfassen, was dann zukünftig gilt?
Dauerhaft wird zukünftig im 160-Meter-Band die Regelung sein, dass an Wochenenden im Bereich 1850 bis 2000 Kilohertz mit der vollen Sendeleistung der Klasse A bzw. Klasse E gefunkt werden darf. Und auch an den Wochenenden darf man da auch Contestbetrieb machen. Das war vorher eine Duldungsregelung. In der neuen Amateurfunkverordnung ist das jetzt dauerhaft geregelt. Im 6-Meter-Band ist dauerhaft geregelt, dass zwischen 50 und 50,4 MHz die Klasse A mit 750 Watt PEP funken darf. Und Klasse E hatte ich ja bereits erwähnt, da müssen wir mit der Bundesnetzagentur nochmal reden, dass auch zukünftig die Klasse E weiterhin mit 100 Watt PEP funken darf. weiterhin dauerhaft geregelt ist im 13 und im 6 Zentimeter Band, dass die Inhaber der Genehmigungsklasse E im Bereich von 2,32 bis 2,45 Gigahertz beziehungsweise 5,65 bis 5,85 Gigahertz mit maximal 5 Watt PEP funken dürfen. Hintergrund dieser Regelung ist, dass auch die Klasse E Funkamateure dann am Hamnet partizipieren können.
Prima, Bernd. Und damit darf ich dir ganz herzlich dafür danken, dass du uns heute diese Informationen aus erster Hand gegeben hast und uns bei der Gelegenheit auch mal einen interessanten Einblick in die Arbeit des Referats Frequenzmanagement des DARC gegeben hast. Ja, was sage ich jetzt? Danke für deine Arbeit und alles Gute bis zur WRC 2027.
Ja, so lange wird es hoffentlich nicht dauern, Christian. Ich möchte mich bedanken für die Gelegenheit, hier mal auf einem anderen Medium die Arbeit des Referats, sprich also die Mitarbeit bei den WRCs vorzustellen. Und ich bin mir sicher, wir werden bis zur nächsten WRC im Jahr 2027 noch das eine oder andere Thema haben. Vielen Dank, hat Spaß gemacht und ich hoffe, den Zuhörern macht es auch Spaß.
Das wünsche ich mir auch. Vielen Dank, Bernd, und 73.
I get wings to fly. Oh, I'm alive.
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Das Hauptthema unserer heutigen Sendung ist die Berichterstattung zur Weltfunkkonferenz in Dubai, die Anfang Dezember 2023 zu Ende gegangen ist. Auf dieser Konferenz ging es um nicht weniger als die weltweite Aufteilung des Frequenzspektrums auf seine Nutzer. Und Sie können sich vorstellen, das gibt jedes Mal ein Hauen und Stechen, wenn die Internationale Fernmeldeunion alle 4 Jahre diverse Funkanwender zur Diskussion und Beschlussfassung einlädt. Frequenzen sind eine begrenzte natürliche Ressource und nicht beliebig vermehrbar, daher müssen sich viele Funkdienste weltweit irgendwie arrangieren. Bei der nun zu Ende gegangenen Weltfunkkonferenz gab es auch für die Funkamateure einen sehr unangenehmen Tagungsordnungspunkt. Es ging hierbei um die Koexistenz des Amateurfunks und der Satellitennavigation. Diese sah vor allem die Betreiber Galileo als gefährdet an und startete Bestrebungen über diverse Fernmeldeverwaltungen, die Funkamateure aus dem 23-Zentimeter-Band faktisch zu vertreiben. Daher habe ich mir gedacht, ich erläutere Ihnen heute an dieser Stelle einmal, um was es bei diesen Diensten überhaupt geht. Das Wort Galileo haben Sie vielleicht schon einmal gehört, aber genaueres wissen oft nur die Fachleute. Das muss nicht so bleiben, denn wir hier auf Radio DRC lüften den Schleier um diese Technik. Satellitennavigation nutzt heute praktisch jeder und ständig im Alltag. Vor allem in Form von Navigationssystemen in Autos sind sie weit verbreitet, aber auch in Handys und GPS-Trackern und natürlich in Schiffen und Flugzeugen. Auch aus Industrie und Verwaltung sind Satellitennavigationssysteme nicht mehr wegzudenken. Damit werden heute Grundstücke millimetergenau vermessen, Landschaftsprofile erstellt und Bauwerke positioniert. Seinen Ursprung hat die Navigationstechnik jedoch beim Militär. Dort wurde sie zuerst eingesetzt. Bereits seit den 70er Jahren entwickelte das US-Militär das heute noch bekannte GPS-System, das etwa ab 1985 ähnliche Vorgängertechnologien wie NNSS und die WLAN-Satelliten ablöste. Man kann damit Schiffe und Flugzeuge steuern und natürlich auch Bomben, Raketen und Marschflugkörper in ihre Ziele lenken. Wie so häufig bei allen möglichen bahnbrechenden Technologien, hatte auch die Satellitennavigation ihren Ursprung bei militärischen Anwendungen. Hier waren die Menschen schon immer besonders erfindungsreich. Das amerikanische GPS-System ist seit Mitte der 90er Jahre weltweit voll einsatzfähig und ermöglicht seit der Abschaltung der künstlichen Signalverschlechterung am 2. Mai 2000 auch zivilen Nutzern eine Genauigkeit von deutlich unter 10 Metern. Aber genau dieser Erfolg von GPS ist auch sein großes Problem. Es ist und bleibt ein amerikanisches System, entwickelt und betrieben vom US-Militär. Auf Knopfdruck kann man es abschalten, ungenau machen oder in bestimmten Weltregionen außer Funktion setzen. Und natürlich wollen auch andere Militärs etwas Ähnliches für ihre Zwecke haben und sich hier nicht von den Amerikanern abhängig machen. Undenkbar auch, was passieren würde, wenn in einem Konfliktfall die USA ihr GPS für zivile Nutzer unbrauchbar machen und so kein Auto, kein Flugzeug und kein Schiff mehr seinen Weg fände. Ja, und eine dieser Antworten auf das früher beherrschende Monopol von GPS ist eben Galileo. Insgesamt 23 Satelliten liefern hochpräzise Navigationssignale auf 3 Frequenzbändern, eben auch dort, wo sich das 23 cm Amateurfunkband befindet. Und das war der Streitpunkt, den ich eingangs erwähnt habe. Es besteht grundsätzlich die Gefahr von gegenseitigen Störungen. Galileo ist im Gegensatz zu GPS von vornherein ein rein ziviles und öffentliches Infrastrukturprojekt und wird von der Europäischen Union betrieben und finanziert. Der Dienst wird in enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumagentur ESA betrieben und hat seinen Verwaltungssitz in der tschechischen Hauptstadt Prag. Neben der EU gibt es noch weitere Länder, die sich finanziell beteiligen, wie Indien, Israel, Norwegen, die Schweiz oder Südkorea. Galileo ist frei und öffentlich nutzbar und kann von diversen Chipsets, wie sie zum Beispiel in Smartphones oder Navigationsgeräten verbaut werden, empfangen werden. Ein weiterer Vorteil des europäischen Galileo ist, dass es einen kostenlosen, unverschlüsselten und für jedermann öffentlichen High-Accuracy-Service bereitstellt. Es ist rund 10-mal genauer als alle anderen konkurrierenden Systeme und ohne weitere Hilfsmittel kann man seine Position auf der Erdoberfläche auf wenige Zentimeter genau bestimmen. Nutzt man noch zusätzlich Differentialsysteme wie sattgestützte Korrekturdaten oder terrestrische Referenzempfänger, dann landet man in Größenordnungen von Millimetern. Galileo ist so genau, dass man damit beispielsweise Gebäude genauer vermessen kann als mit Maßbändern. Das kann durchaus zum Problem werden, denn die Erdoberfläche bewegt sich durch die sogenannte Kontinentaldrift um 2 bis 3 Zentimeter im Jahr. Das merkt das System dann bereits deutlich und Vermessungsämter müssen daher in regelmäßigen Abständen Korrekturdaten veröffentlichen, um diese Bewegung der Erdplatten bei der Vermessung von Grundstücken zu berücksichtigen. Ich habe das sogar selbst und persönlich erlebt, als vergangenes Jahr unsere neu erbaute Garage vom Vermessungsamt in den Katasterplan eingemessen wurde. Der zuständige Vermessungsingenieur musste die absolute Position des Anbaus in seinem Galileo-Gerät um etwa 60 cm korrigieren. So viel hat sich unser Grundstück seit dem Bau unseres Hauses im Jahr 1994 zwischenzeitlich nach Osten verschoben, weg von Amerika. Ein Treppenwitz der Geschichte ist übrigens, dass die USA von vornherein den Aufbau von Galileo torpedierten und auf allen möglichen Ebenen verhindern wollten, politisch wie militärisch. Sie argumentierten mit der Gefahr einer unkontrollierten militärischen Nutzung durch sogenannte Schurkenstaaten und auch damit, dass es ihr eigenes GPS-System stören könnte. Naja, klar, es war auch ein Bruch ihres bis dahin geltenden Monopols und Konkurrenz wollte man nicht. Als aber offenbar wurde, dass das europäische System 10-mal genauer als GPS ist, gab es binnen kürzester Zeit einen seltsamen Sinneswandel in Washington. Plötzlich wollten die USA über einen Zugang zur militärischen Nutzung für Galileo verhandeln. Die Antwort aus Europa kam ebenso prompt wie klar. Wir lehnen dankend ab, Galileo ist nur für uns, ihr habt doch euer eigenes System namens GPS, das ihr so vehement schützt. Tja, so kann es gehen, man muss nur die Technik verstehen. In diesem Sinne immer eine genaue Positionsbestimmung, am besten mit Galileo, Eva Maria, DG9 MFG.
Deep. Ich bin DG2RON, mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurfunkprüfung machen willst, bist du hier genau richtig.
Wir vom Deutschen Amateurradioclub haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta Lima 9, Mike Juliet.
Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU-Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst. Auf www.50ohm.de findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen!
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Ja, heute war das zentrale Thema unserer Sendung die Berichterstattung von der Weltfunkkonferenz in Dubai. Dort wird alle 4 Jahre über nicht mehr oder nicht weniger als die Verteilung des kompletten elektromagnetischen Spektrums entschieden. Seit fast 100 Jahren einen festen Platz haben aber nach wie vor die Funkamateure. Ihre 10 Kurzwellenbänder sind das Rückgrat der weltweiten Kommunikation. Und die Ausbreitungsbedingungen auf diesen, die beleuchtet nun wieder unser Funkwetterspezialist Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
Jetzt hast du bei den 10 Kurzwellenbändern 160 Meter das Topband mitgezählt, Conny. Wollte man jetzt hyperkorrekt sein, dann müsste man anmerken, dass das laut Einteilung der ITU gar kein Kurzwellenband ist. Tatsächlich läuft das Spektrum zwischen 300 und 3000 kHz unter der Bezeichnung Medium Frequency, also Mittelwelle. Der Bereich zwischen 1,6 und 3,8 MHz, in dem auch das 160 Meter Band liegt, ist dabei ein echter Grenzgänger, weil er sowohl Eigenschaften der Mittelwellen als auch der Kurzwellen aufweist. Dafür gibt es sogar die Bezeichnung Grenzwelle. Und tatsächlich stellt dieser Bereich besondere Ansprüche an die Kompetenz und Erfahrung derjenigen, die dort die X machen möchten. Und übrigens auch an den, der dafür Ausbreitungsvorhersagen erstellt. Wobei das im Moment noch ein wenig diffiziler ist. Wir befinden uns in der Zeit der langen Nächte und das ist grundsätzlich mal die beste Zeit für die unteren Bänder, weil die halt nachtaktiv sind. Aber nahe am Maximum der Sonnenaktivität haben wir mehr Ionisation auch in der D-Region und mehr Unruhe im Erdmagnetfeld und beides ist nicht gut für die Lowbands. Vor allem für diejenigen Signalpfade, die die Aurora-Zonen berühren oder sogar durchlaufen. Viele DX-Destinationen sind nur über solche Pfade zu erreichen. Die amerikanische Westküste zum Beispiel oder der ferne Osten. Aber auch nahe des Maximums gibt es gute Zeiten für die Lowbands und bereits die zweite Woche hintereinander war nun das Erdmagnetfeld ruhig. So waren auf 80 und sogar 160 Meter QSOs etwa mit Westkanada und sogar Alaska möglich. Und dieser Signalpfad verläuft nun wirklich sehr weit nördlich, bis zum 83. Breitengrad, nur noch 700 Kilometer vom Nordpol entfernt. Die Sonnenaktivität zeigte fallende Tendenz. Von 192 solaren Fluxeinheiten ging es in den 160er Bereich. Nicht überraschend, denn jetzt übernimmt wieder die weniger aktive Seite der Sonne und die Flairtätigkeit ist bereits deutlich zurückgegangen. Allerdings tut sich auf der Sonnenrückseite im Moment einiges und so ist es sehr gut möglich, dass die Sonnenaktivität diesmal nur einen kleinen Durchhänger hat und es in der zweiten Wochenhälfte bereits wieder nach oben geht. Im Moment sinkt das Risiko für koronale Masseauswürfe jedenfalls und so sieht es in den nächsten Tagen für die Lowbands weiter gut aus. Die oberen Bänder sind sowieso weiterhin gut aufgelegt und profitieren schon wieder ein wenig von der zunehmenden Tageslänge. Das 10 Meter Band öffnet bereits mit dem Sonnenaufgang, dann gibt es ein Fenster für Australien über den langen Weg. Nachmittags ist Down Under dann auf dem kurzen Weg bevorzugt auf 20 und 17 Meter zu finden. Nachts rauscht die Muff, wie im Winter üblich, schnell in den Keller. Für das 40 Meter Band reicht es aber noch. Im Moment funktionieren also tatsächlich alle Kurzwellenbänder und auch das eine Mittelwellenband, wenngleich natürlich zu unterschiedlichen Zeiten. Und auf 160 Meter ist es schon ein ganzes Stück herausfordernder als auf 10 Meter, nicht nur wegen des Platzes, den man für die Antenne braucht. Jedenfalls ist wirklich für jeden was dabei. Good DX!
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal radio@darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC e.V. Auf Wiederhören. Moin. Tschüss. Servus und 73 gut DX. Bis zum nächsten Mal.